Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Samstag, der 18.11. Samstag, der 18.11. Da war doch irgendwas.
Ja, da täuschst du dich nicht, Tarek. Da ist in der Tat ein wichtiger Termin. Und zwar haben wir für den 18.11., ich sag's nochmal, der 18.11., geplant, ein Symposium zu veranstalten. Und zwar unser Zürich Meets München Symposium.
Zusammen mit unseren Freunden aus dem Adipositas-Zentrum München, Gräfelfing, Dr. Min Son.
Und was machen wir da?
Viele Vorträge, viele Informationen, viel Spaß und Freude um das Thema Adipositas.
Und ganz wichtig, auch viel Zeit zwischendurch zum Netzwerken und zum persönlichen Austausch für Fragen, die man sich vielleicht im Auditorium nicht zu stellen wagt und lieber im direkten persönlichen Gespräch klären möchte.
Und eine Podcast-Serie nehmen wir auch noch auf.
Also, Samstag, der 18.11. im wunderschönen Männedorf. Die Infos findet ihr hier in den Shownotes zur Eventseite. Und wir freuen uns
auf euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Episode unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg und beschäftigt am Adipositas-Zentrum Zürich an den beiden Standorten am Universitätsspital Zürich und im Spital Männedorf. Ich sitze hier wie immer nicht alleine, sondern heute auch wieder mit meinem Kollegen.
Hallo. Andreas Thalheimer, wie immer an der Seite von Marco hier im AD-Podcast. Und auch heute sind wir wieder den Weg nach St. Gallen gegangen und freuen uns zusammen mit Professor Bernd Schultes hier zusammen diese Episode des AD-Podcasts aufzunehmen.
Heute möchten wir über ein wichtiges Thema sprechen, über die Organisation und Struktur der Adipositas-Behandlung in der Schweiz. Wo hat sie begonnen? Wo stehen wir aktuell und wo müssen wir idealerweise hin? Dafür ist Professor Schultes der ideale Gesprächspartner, weil er nämlich 2005 bereits in die Schweiz gekommen ist, aus Deutschland, damals schon als Adipositas-Spezialist. Und ich schlage vor, wir fangen den Podcast mal damit an, Bernd, dass du mal beschreibst, welche Strukturen du damals in Deutschland verlassen hast und welche du in der Schweiz vorgefunden hast.
Ja, Marco, vielen Dank erstmal, dass ich mit euch sprechen darf und ihr wieder viele interessante Fragen stellen werdet. Ich kam 2005 in die Schweiz aus Deutschland. Ich war damals in Lübeck, habe ich meine Facharztausbildung Internist und Endokrinologie gemacht und habe da auch viel Forschung gemacht. Und eben eins der Forschungsgebiete war tatsächlich Adipositas-Forschung. Und ich hatte immer das Bedürfnis auch, das irgendwie in die Praxis umzusetzen. Alles das, was man da wissenschaftlich erarbeitet hat, das auch irgendwie versuchen, praktisch anzuwenden. Und damals gab es noch nicht so viele Therapiemöglichkeiten, muss man sagen. Die bariatrische Chirurgie kam erst auf. Und in Deutschland waren die Strukturen einfach sehr schlecht dafür. Und Strukturen, es muss immer eine Finanzierung von Strukturen geben, sonst entstehen keine Strukturen. Und das war in Deutschland damals überhaupt nicht gegeben. Und hat sich in meiner Wahrnehmung aus der Ferne nun auch jetzt nicht wahnsinnig schnell entwickelt in Deutschland bislang.
Was meinst du mit schlechten Strukturen? Also du hast ja damals in Lübeck, hast du gesagt, das war ein Universitätsklinikum. Das hatte natürlich noch andere Strukturen als in der Grundversorgung außerhalb dieses großen Hauses. Was meinst du mit schlechten Strukturen zur Adipositas-Behandlung?
Ja, also ich hatte damals mal versucht, ein Adipositas-Programm auf die Beine zu stellen und hatte dann mit den entsprechenden administrativ tätigen Personen in der Uniklinik auch Kontakt und hatte da auch Unterstützung und mir wurde dann gesagt, naja, dann verhandel doch mal mit den Krankenkassen. Und das gestaltete sich sehr, sehr schwierig, wobei wir wirklich ein Minimalprogramm haben. Und also es hat sehr viel Energie gekostet und es ist sehr, sehr wenig bei rausgekommen. Und es scheitert letztendlich alles an der Finanzierung. Und auch wenn Unikliniken zumindest damals immer noch ein bisschen mehr Puffer haben, auch Sachen zu entwickeln und anzubieten, die sich vielleicht ökonomisch jetzt nicht rechnen, da wird der Spielraum aber auch immer enger. Und was nicht finanziert wird, wird einfach auch nicht mehr gemacht und kann nicht mehr angeboten werden. Das ist natürlich ein Dilemma. Und aus diesem Dilemma sah ich damals zumindest keinen Ausweg, so dass sich die Chance bot, in die Schweiz zu kommen und dort mithelfen, ein Adiposaszentrum neu aufzubauen. Und das war in St. Gallen, eben damals am Kantonsspital.
Also das ist ja ein ungewöhnlicher Weg, jetzt aus dem hohen Norden Deutschlands dann in die Schweiz zu kommen. Welche Aussicht hat es denn verlockend für dich gemacht? Also was für andere Voraussetzungen machen es denn für dich realistischer, hier Strukturen entwickeln zu können, die du in Deutschland nicht entwickeln konntest, weil die Krankenkassen schmeißen das Geld ja hier auch nicht zum Fenster raus, sag ich mal. Also die muss man ja auch davon überzeugen, dass die Behandlung finanziert werden muss und dass sich das lohnen muss für alle Beteiligten.
Ja, damals gab es hier eben schon auch eine gewisse Leistungsabdeckung. Es gab die bariatrische Chirurgie, war damals in der Schweiz schon weiterentwickelt und war auch schon finanziert. Das war auf der sogenannten Spezialitätenliste in der Krankenkassenleistungsverordnung, und war dort provisorisch aufgenommen als Pflichtleistung und ist dann auch letztendlich etabliert worden. Und es gab an dem Kantonsspital St. Gallen eben auch schon ein gewisses Setting, auch ein gewisses Operationsvolumen und vor allen Dingen ein Patientenvolumen, was dann auch nachbetreut werden musste. Einerseits vorbereitet, präoperativ, aber auch nachbereitet. Und das bot natürlich die Chance, sich auch mit dem Patienten gut auseinanderzusetzen oder mit den betroffenen Menschen auseinanderzusetzen und dabei auch zu lernen, was es für neue Aspekte gibt, was es für neue Therapieansätze geben könnte, etc., etc. Und auch die Begleitmodalitäten, die man braucht, beispielsweise Ernährungsberatung, war damals schon bezahlt. Und das ist natürlich ein viel besseres Setting, als wenn gar nichts bezahlt wird.
Und wie sah das dann konkret aus? Also was hast du dir dann gemeinsam mit den Partnern in St. Gallen gebaut? Also wenn du die damalige Praxis, also es war ja keine Praxis, es war, ich glaube, das würde man als Adipositas-Zentrum eines Spitals wahrscheinlich am treffendsten bezeichnen. Wodurch war das charakterisiert? Worauf hast du Wert gelegt bei der Organisation?
Also mir war wichtig, das ist natürlich interdisziplinär anzulegen. Es war der Chirurgie angegliedert und das war auch nicht politisch, mikropolitisch im Spital nicht ganz einfach, sage ich mal. Wurde man von den anderen internistischen Fachabteilungen schon etwas komisch angeschaut, dass da ein Internist oder Endokrinologe, der auch noch habilitiert ist, dann der Chirurgie anfängt. Das war schon etwas seltsam. Ich sage mal, ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich nicht am Zentrumsspital direkt war, sondern in Rorschach, so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen abgetrennt. Und wir waren dann sehr erfolgreich, weil die Operationszahlen gingen rapide hoch. Der Bedarf war einfach enorm und wir hatten stetiges Wachstum. Und wir haben dann auch geschafft, beispielsweise die Psychologie zu integrieren. Also wir hatten Psychotherapeuten in unserem Zentrum integriert, wir hatten Ernährungsberatung, wir hatten eine Physiotherapie und alles integriert in einem Zentrum und konnten da natürlich auch eine sehr hohe Kompetenz aufbauen, die wir auch versucht haben, wissenschaftlich zu begleiten.
Hast du dich, wenn ich mir das so anhöre, damals als Wegbereiter für die Chirurgie gesehen? Oder was war deine Rolle als internistischer Fachspezialist? Wenn ich das so richtig verstehe, gab es ja auch damals jetzt keine wesentlichen und effektiven medikamentösen Therapien, die zur Anwendung hätten gebracht werden können. Also war das Ziel für dich eher, die Patienten für eine Operation vorzubereiten?
Also es war diese Wegbereiter oder wie sagt man, Helfer der Chirurgie, so wurde es von außen teilweise wahrgenommen offensichtlich. Für mich war das nie so. Mir ging es immer darum, für den individuellen Patienten und die individuelle Patientin die beste Möglichkeit zu sehen. Und wenn das Chirurgie ist, dann ist es Chirurgie. Und wenn es nicht Chirurgie ist, ist es eben nicht Chirurgie. Du hast recht, wir hatten damals relativ wenig. Es gab ein paar Medikamente, die kamen und gingen, wie zum Beispiel Reductil oder auch Acomplia, die dann vom Markt genommen wurden wegen Nebenwirkungen. Aber wir haben auch konservative Therapieprogramme gehabt mit Ernährungsberatung, mit dem Psychologen zusammen, Gruppentherapien, Einzeltherapien. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn diese Therapien hinsichtlich Gewichtsreduktion nicht sehr effektiv sind und nicht sehr nachhaltig sind, brauchen Menschen, die unter Adipositas leiden, auch Unterstützung. Psychologische Unterstützung, aber auch Begleitung. Und das ist ein wichtiger Aspekt von dem ganzen Therapiekonzept. Und es geht eben nicht nur immer um Operieren. Und diese Begleitung und dieses Setting zu bieten den Menschen, das war mir eben persönlich sehr wichtig.
Ja, wenn man jetzt nochmal bedenkt, du bist 2005 in die Schweiz gekommen. Das muss dann so 2008, 2009 gewesen sein, wo du dann diese eben beschriebenen Strukturen auch etabliert hattest. Ich kann mich noch gut erinnern, das war so die Zeit, wo wir damals in Würzburg, sag ich mal, die bariatrische Chirurgie damals auch am Universitätsklinikum begonnen hatten, auch ein bisschen größer aufzuziehen. Und da fiel schon damals immer St. Gallen für ein interprofessionelles, interdisziplinäres Zentrum. Müsst ihr St. Gallen besuchen zum Professor Schultes. Aber dabei ist es dann ja letztendlich auch nicht geblieben in diesem Spitalsetting. Das heißt, auch wenn das jetzt von außen als ideal wahrgenommen worden ist, hast du ja offensichtlich für dich zu irgendeinem Zeitpunkt entschieden, das ist jetzt aber noch nicht so das, was mir jetzt idealerweise vorschwebt für die Patientenbetreuung, so wie du sie gerne hättest. Du hast ja dann einen neuen Schritt gemacht. Was kam denn dann als nächstes?
Ja, also ich bin in 2012, 13 in die Privatwirtschaft gewechselt und mit chirurgischen Kollegen ein eigenes Zentrum aufgemacht, assoziiert an eine Privatklinik. Also ich muss sagen, am Kantonsspital, da war das eine sehr erfolgreiche und auch eine sehr befriedigende Zeit. Aber das hat halt eine gewisse Dynamik aufgenommen und ein Potenzial geboten. Das meine ich jetzt nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern auch im Entwicklungspotenzial. Auch inhaltlich, wo eine große Organisation, die fast einen konzernartigen Charakter hat, oft nicht die Dynamik bieten kann, die es einfach braucht. Vor allen Dingen, wenn man so ein ungeduldiger Mensch ist wie ich, dann passt das irgendwann nicht mehr. Und das war der Grund, warum wir uns dann selbstständig gemacht haben und dann ein anderes Zentrum gegründet haben und dann mit einem relativ großen Team dann auch gleich gestartet sind und eigentlich kontinuierlich weitergearbeitet haben. Und dann habe ich vor 4 Jahren nochmal einen Wechsel gemacht und habe das Stoffwechselzentrum St. Gallen gegründet und dann auch bewusst kein Adipositas-Zentrum mehr, weil mir das wichtig erschien, dass man die Adipositas als eine metabolische oder Stoffwechselerkrankung anerkennt, so wie Diabetes oder meinetwegen eine Schilddrüsenerkrankung und einfach als Erkrankung. Und diese betroffenen Personen, Menschen, die diese Erkrankung leiden, eben kein ganz spezialisiertes, isoliertes Setting mehr brauchen, sondern in diesen Normalbetrieb einer medizinischen Versorgung überführt werden können. Natürlich brauchen wir entsprechende Ausstattung, wir brauchen entsprechende Liegen, wir brauchen entsprechende Stühle, die das Gewicht halten und so weiter, aber eben nicht mehr dieses isolierte Setting. Und das andere war auch eine dezentralisierte Versorgung, die es, glaube ich, braucht jetzt in der Breite.
Ja, also wir sitzen ja jetzt hier in deinen Praxisräumen. Das sieht alles toll aus. Ich kann das nur empfehlen, mal hier vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Aber wenn ich jetzt schaue, wie das politisch geregelt ist und auf die Richtlinien schaue, da ist ja selten die Rede von Schwerpunktpraxis. Da ist ja immer die Rede von Adipositas-Zentren, die die Patienten aufsuchen sollen. Leistungsaufträge werden nur an Zentren vergeben, an Spitäler. Wo siehst du da die Rolle der Praxen aktuell und auch in der Zukunft? Was muss sich denn ändern, damit diese Breite in der Betreuung, die ja nötig ist, dann auch noch breitere Anwendung findet? Und wo stehen wir da aktuell in der Schweiz? Viele Fragen auf einmal, ich weiß.
Ja, ich denke, wir sind in der Übergangsphase. Also Es ist am Anfang musste das natürlich sehr zentralisiert sein, um gewisses Know-how zu entwickeln. Und ich denke auch, dass die Chirurgie als Einzelmaßnahme sicherlich zentralisiert am Spital bleiben muss. Das liegt an der Natur der Sache, dass Spitäler diese Leistung anbieten müssen. Dass aber die Versorgung, die Vorbereitung, Nachsorge, die konservative Therapie, die jetzt zunehmend angewandte medikamentöse Therapie dezentral angeboten werden kann, weil man kann den Leuten nicht zumuten, alle ans Spital dauernd zu reisen für die Therapien. Deswegen muss man Kompetenz nach außen tragen, man muss Kompetenzen abgeben und das möglichst in einem geordneten Rahmen und Strukturen. Und das bedeutet, dass wir natürlich bis hin zu hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen Kompetenz aufbauen und dass dort auch Patienten versorgt werden können. Und das sind wir da gerade dabei.
Wenn ich da kurz einhaken darf, diesen Gedanken, den du gesagt hast, Kompetenz nach außen tragen, zu Ende gedacht, würde ja bedeuten, dass es möglicherweise in Zukunft gar keine Schwerpunktpraxen mehr braucht, weil die Kompetenz ist dann da, entwickelt sich über wissenschaftliche Publikationen und so weiter und so weiter. Warum können Adipositas-Patienten nicht einfach vom Hausarzt mitbetreut werden?
Ja, also prinzipiell ist das natürlich möglich, dass sich Primärversorger auch darum kümmern. Es braucht einfach auch Zeit. Und es braucht auch Zeit in der Auseinandersetzung, also mit den Patienten. Es braucht aber auch Zeit, die Kompetenz aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Und wenn ich das Spektrum sehe, was in der hausärztlichen Praxis abgedeckt werden kann, ist das eben nicht immer möglich. Und es braucht aber auch nicht immer die, sag ich mal, Maximalversorgung bei allen Patientinnen und Patienten. Das heißt, es geht eher so um eine Entwicklung von Stufenkonzepten. Es gibt ja in verschiedensten Ländern verschiedenste Konzepte mit Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen, dass es quasi therapeutische Eskalationsstufen brauchen wird und unterschiedliche Kompetenzen, die zusammengeführt werden. Aber bislang gab es eben nur, sage ich mal, High-End-Bariatriezentrum oder Adipositas-Zentrum an einem Großspital, die vielleicht alles anbieten konnten, aber für die Patienten schwer erreichbar waren. Und da eine Selektion zu machen, auch weil das Volumen gar nicht zu bewältigen ist, macht Sinn, aus meiner Sicht.
Jetzt machen wir ja einen Podcast primär für Betroffene auch. Wenn wir jetzt mal zunächst regional in der Schweiz bleiben, wie kann ich denn als Betroffener ein gutes Zentrum, eine gute Praxis identifizieren? Was sind da so die Merkmale und wie unterscheide ich den richtigen vom möglicherweise nicht ganz so richtigen Ort als Patient?
Also primär sollte man schon den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen. Wir haben in der Schweiz Gott sei Dank noch eine relativ gute Primärversorgung in der Hausarztmedizin. Das wird manchenorts auch schlechter und knapper, muss man sagen, auch mit konzernartigen Strukturen. Aber die entsprechenden Personen kennen meistens, haben auch ihre Netzwerke und sie haben Erfahrungen mit verschiedenen Institutionen und haben gute und schlechte Erfahrungen und wissen, wo sie gerne hinweisen. Also das ist immer ein wichtiger Punkt. Man muss aber auch sagen, dass es durchaus auch hausärztliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich mit diesem Thema nicht so auseinandersetzen wollen und da auch wenig Unterstützung bieten den Patienten. Und deswegen ist es für Institutionen, für uns auch jetzt keine Seltenheit, dass sich Patienten direkt an uns wenden. Nun wenden sie sich nicht an uns, sondern an andere Institutionen auch, die ein ähnliches Angebotsportfolio haben wie wir. Wichtig scheint mir immer, dass wenn Patienten in so eine Praxis gehen, dass zumindest erstmal ordentlich geschaut wird, was ist denn da eigentlich los und um was geht's. Und nicht gleich die Lösung auf den Tisch gelegt wird. Ob die Lösung jetzt hier ein Medikament ist oder eine Operation, spielt keine Rolle. Also man sollte immer ein bisschen skeptisch sein, wenn es eine schnelle, einfache Lösung gibt und nicht auch negative Seiten angesprochen werden. Also wichtig ist erstmal individuell eine Standortanalyse durchzuführen und dann gemeinsam zu erarbeiten, was denn ein gangbarer Weg sein könnte in einem therapeutischen Gesamtkonzept.
Also primär ausprobieren, hingehen und wenn man dann feststellt, dass man das Gefühl hat, man ist eine Nummer oder man Es wird wenig Zeit investiert, um auf die individuellen Hintergründe der Situation einzugehen, dann vielleicht lieber nochmal eine zweite Meinung suchen und eine Alternative umschauen. Jetzt kennen wir als Chirurgen natürlich das Instrument der Zertifizierung, wo Kollegen im Sinne eines Audits vorbeikommen, sich die Strukturen vor Ort anschauen und am Ende gibt es dann ein Label oder einen Stempel, dass man sich auf den Briefkopf oder an die Haustür kleben kann, sodass auch von außen zumindest prinzipiell objektivierbar nachvollziehbar ist, da wird gute Arbeit geleistet, da sind die Prozesse überprüfbar und vorhanden. Ist sowas auch geplant, also gibt es sowas für Schwerpunktpraxen in der Adipositas? Und wenn nicht, ist sowas in der Entwicklung und bräuchte es sowas nicht auch dann?
Ja, es gibt es noch nicht, es ist in der Planung, aber es ist die Frage immer, wie hoch man das hängt. Also eine richtige Zertifizierung mit Audit ist natürlich ein Riesenaufwand, wäre auch für die Praxis ein Riesenaufwand, administrativer Aufgang. Man muss sich ja immer fragen, lohnt sich das, bildet sich das letztendlich auch ökonomisch ab, wer bezahlt das Ganze? Und das ist schwierig. Meine Erfahrung ist, die Leute, die sich damit beschäftigen, machen das aus einer gewissen intrinsischen Motivation. Sie sind einfach sehr motiviert, sich dazu zu kümmern und machen das dann auch gut. Und da braucht man einfach auch Vertrauen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt gerade sehr, sehr viele Leistungsanbieter auf dem Gebiet haben. Wir haben sicherlich auch welche, die eben Geld verdienen wollen und die man sehr schnell identifiziert. Es wäre schon gut, ein gewisses Label zu haben und da sind wir auch am Arbeiten dran, das ist noch nicht spruchreif, aber so, sag mal, Zertifizierungsprozesse, komplexe, glaube ich, wird es nicht geben, weil das ist zu aufwendig und ist die Frage, ob das dann im Einzelfall nicht auch zu viele Ressourcen bindet, die wir sinnvoller nutzen könnten.
Ja, interessant. Bernd, du hast gesagt, dass es so viele Leistungserbringer aktuell auf dem Markt ja gar nicht gibt. Also sprich, die Anzahl der Schwerpunktpraxen ist für die große Menge der betroffenen Patienten deutlich zu gering. Wir kriegen das ja auch in unserer täglichen Arbeit im Großraum Zürich mit, wenn Patienten zu uns kommen mit der Frage nach einer suffizienten Therapie, nach einer vernünftigen Therapie der Adipositas. Und wir wollen die zu unseren Schwerpunktpraxis-Kooperationspartner vermitteln, sind Wartezeiten von 3-4 Monaten eher die Regel als die Ausnahme. Eingedenk der Tatsache, dass die Patienten ja häufig eine gewisse Zeit benötigen, sich emotional auf so eine Vorstellung im Adipositas-Zentrum überhaupt vorzubereiten und dann ja mutigerweise diesen ersten und ganz wichtigen Schritt gehen, ist das dann erstmal wieder so ein Dämpfer. Wenn Sie hören, na, jetzt passiert erstmal ein paar Monate nichts, außer dass Sie sich halt gemeldet haben und sind so auf der Warteliste. Siehst du da irgendeine Lösung? Gibt es Konzepte, die Patienten zu kanalisieren, die Therapieangebote vielleicht offener zu gestalten? Wie ist deine Meinung da dazu?
Ja, absolut. Also da gibt es einen Bedarf und da gibt es auch aus meiner Sicht Lösungen. Die sind noch nicht, die sind noch nicht so da, dass man sie jetzt ausbreiten könnte, aber es gibt Ansätze zumindest. Es gibt telemedizinische Möglichkeiten. Ich sagte, man sollte versuchen, Kompetenz nach außen zu tragen, also in den hausärztlichen Sektor, aber auch beispielsweise in Ernährungsberatungsanbieterbereich. Dass es mehr kompetente Anlaufstellen gibt, die einerseits Therapien und Begleitung anbieten können, aber dann auch sehen, wann es vielleicht die nächste therapeutische Eskalationsstufe braucht und dann weiterverweisen können. Also dass man da quasi eine Triagierung macht auch von Patienten, wer wo am besten aufgehoben ist. Und das geht nur über Kompetenzaufbau. Und natürlich bieten uns die neuen medialen Möglichkeiten da auch neue Konzepte. Also ich denke zum Beispiel, euer Podcast hilft auch schon ein Stück weit, sich über dieses Thema zu informieren und auch damit auseinanderzusetzen. Das ist schon ein erster Schritt. Wir planen beispielsweise Videoinformationen über Pharmakotherapien, beispielsweise über bariatrische Chirurgie. Was muss man beachten? Was ist wichtig auch in der Nachsorge und so weiter? So mal, dass man sich doch dort Informationen abholen kann. Telemedizin spielt auch eine große Rolle. Man muss nicht immer vor Ort sein. Man kann vieles über Videosprechstunden heute machen. Also gibt es viele Möglichkeiten, wo man niederschwelliger Leistung anbieten kann und auch besser passende Konzepte für den Einzelnen entwickeln kann.
Jetzt haben wir viel über die Situation in der Schweiz gesprochen, haben aber auch viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, der in unserer Runde bis vor kurzem noch am längsten in Deutschland aktiv war, ist Andreas. Das ist die kürzeste Schweizer Geschichte von allen von uns. Wie sieht's denn da aus? Du hast lange im Adipositas-Zentrum Bad Aibling am Spital dort operiert. Wie war der Alltag? Hattest du einen Partner wie den Bernd?
Ja, ich bin jetzt seit gut 3 Jahren in der Schweiz und kenne die Situation an Krankenhäusern, an Spitälern in Deutschland natürlich aus eigener Erfahrung. Wir hatten damals an den Romed-Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim ein relativ großes Adipositas-Zentrum mit einem riesigen Einzugsgebiet. Der gesamte südostbayerische Raum war quasi ohne professionelle Therapie im Hinblick auf Adipositas-Patienten. Und die Entwicklung und Organisation dieses Zentrums war von Anfang an schwierig, weil, wie Bernd vorhin schon erwähnt hat, die Finanzierung einfach nicht gewährleistet war. Zum damaligen Zeitpunkt, also in den 10er Jahren, war es noch nicht so ganz üblich, dass die Krankenhäuser die ambulante Abrechnungsbewilligung oder Berechtigung hatten. Das bedeutet, dass viele Sprechstundenzeiten quasi ohne geldliche Abwicklung angeboten wurden. Es wurde einfach nicht bezahlt von den Krankenkassen. Das heißt, die Behandlung und Betreuung der Adipositas-Patienten, das bedeutet ja mehrere Sitzungen und immer wieder Treffen und Erzählen und weiter betreuen, war nicht abgebildet von Zahlungen der Krankenkasse. Dementsprechend war das Interesse auch der internistischen Partner an dem Krankenhaus relativ gering, Adipositas-Patienten innerhalb des Zentrums zu betreuen. Die niedergelassenen Fachspezialisten hatten ebenfalls ein eher geringes Interesse, kam sicherlich auch hinzu, dass die Erkrankung Adipositas zum damaligen Zeitpunkt, wahrscheinlich noch mehr als heute, auch in fachprofessionellen Kreisen außerordentlich stigmatisiert war und ist, würde ich jetzt mal so sagen. Also insgesamt war die Kooperation schwierig, aber insbesondere, glaube ich, rückblickend, weil die Finanzierung nicht gewährleistet war. Und wir haben an der chirurgisch orientierten Adipositas-Zentrumsentwicklung an unserem Krankenhaus damals sehr, sehr viel durch ein hohes Level an eigener Motivation erreicht. Das ist schon richtig.
Ja, ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, dass du da sagtest, dass die internistischen Kollegen und auch Endokrinologen, Diabetologen da gar nicht so ein hohes Interesse hatten. Und das, du hast recht, sicher, das liegt einerseits natürlich an der fehlenden Finanzierung, es liegt aber auch daran, dass das so ein bisschen abgetan wurde. Und das habe ich ja auch, ich komme ja auch aus dieser Ecke, auch so erlebt. Wenn man gesagt hat, ja, man beschäftigt sich mit Adipositas, ja gut, also ja, die essen einfach zu viel und fertig. Das ist ja jetzt, das ist ja keine medizinische Herausforderung sozusagen. Also erstens überhaupt zu verstehen, dass es doch komplexer ist, auch komplex in der Patientenführung und Versorgung. Das ist das eine, was da sicher oft fehlt oder gefehlt hat. Und das zweite ist, der zweite Aspekt ist, dass man natürlich auch nicht viel zu bieten hatte. Und das ist schwierig, wahrscheinlich für Chirurgen noch viel schwieriger als für Internisten, wenn man zusieht, wie Menschen leiden und eigentlich in seinem Angebot an Therapien nicht viel hat oder nicht viel Erfolgsversprechendes hat, dann neigt man dazu, eher das Problem einfach mal zu ignorieren, ja, und nicht zu adressieren, nicht anzusprechen. Und die Erfahrung machen ja auch die Patienten. Und wenn man Patienten und Patientinnen auf Übergewicht anspricht und nicht was bieten kann, dann kann das sehr nach hinten losgehen.
Also, wenn das so stimmt, wie du das sagst, dann müsste ja jetzt sich was ändern, auch in Deutschland, oder? Weil wir haben ja in einem unserer vorherigen Podcast-Folgen auch über die medikamentöse Therapie und die Entwicklung in den letzten Jahren gesprochen. da tut sich ja was. Sieht man das dann auch in einer strukturellen Veränderung in der Adipositas-Versorgung in Deutschland? Jetzt bist du schon fast 20 Jahre nicht mehr da, aber immer noch gut vernetzt über standespolitische Aktivitäten und kollegialen Austausch. Haben wir da ein Licht am Ende des Tunnels für unsere Patientinnen und Patienten aus Deutschland?
Ja, also gibt es zwei Aspekte. Das eine, es gibt eine Verbesserung, so wie ich das mitbekommen habe. Es wird Disease Management Programme geben, das heißt also strukturierte Versorgungsprogramme. Das ist in Deutschland ja immer sehr strukturiert. Das kennen wir von Diabetes und auch von anderen chronischen Erkrankungen, sodass es schon Hoffnung gibt. Die negative Seite, das, was eigentlich der Treiber sein könnte, ist die Pharmakotherapie und die ist in Deutschland nicht finanziert. Und was nicht über Krankenkassen finanziert wird, wird auch nicht reguliert. Das heißt, es gibt auch keine Regulation, wer sollte das bekommen. Also das wird im Prinzip auf Privatzahlerbasis abgegeben. Und ob das dann immer korreliert mit der besten Indikation, ist ein bisschen fraglich, sage ich mal. Und das Problem haben wir in der Schweiz natürlich auch. Wir haben es zwar, wir kriegen es finanziert über einen gewissen Zeitraum und dadurch ist es auch ein Stück weit reguliert. Und das treibt uns auch ein bisschen voran, Strukturen auf, Versorgungsstrukturen aufzubauen, wo man genau definiert, ja, wer sollte das denn eigentlich verordnen oder wer sollte denn diese auch Pharmakotherapien begleiten? Und das ist ein ganz klarer Treiber auch von diesen Versorgungsstrukturen, die zu etablieren sind.
Weil dann natürlich auch das Eigeninteresse der Leistungsanbieter geweckt wird, diese Leistungen entsprechend eben zu regulieren. Meines Wissens ist es in Deutschland ja immer noch auch so, dass die Nichtkostendeckung durch die Krankenkassen auch für die bariatrischen Eingriffe nicht vorhanden ist. Ist das immer noch so?
Ja, in der Tat ist es offiziell noch immer so, dass vor einer bariatrischen Operation eine Antragstellung seitens der Krankenkassen gefordert ist. Das ist eine völlig unsägliche Situation, die in keiner Weise zu akzeptieren ist. Sozialgerichtlich gibt es überhaupt keine Handhabe diesbezüglich. Wir haben das auch wissenschaftlich aufgearbeitet, den entsprechenden Fachaufsatz letztes Jahr publiziert, den findet ihr verlinkt und dann auch in den Shownotes. Ich halte es für wichtig, dass alle betroffenen Patienten in Deutschland sich ein Adipositas-Zentrum auch primär suchen, wenn es dann um das Thema Adipositas-Chirurgie geht, bei der oder bei dem die Operation ohne eine vorherige Antragstellung durchgezogen wird. Es muss aufhören, dass die Verantwortung für die Kostendeckung dem Patienten übertragen wird, im Sinne einer Antragstellung vor der Operation. Davon müssen wir einfach wegkommen und das funktioniert nur, wenn der politische Druck erhöht wird. Und das gelingt eben nur über die Protagonisten, also die professionellen Fachleute, die sich mit der Situation auseinandersetzen müssen und insbesondere was die bariatrische Chirurgie in Deutschland angeht, von dieser Antragstellung wegkommen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion mehr.
Ja, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil diese Diskussion, die gab es ja schon, als ich das Land verlassen habe, also 2008, das ist 15 Jahre her. Skandal, wie kann man so eine wirksame Therapie nicht finanzieren als Krankenkasse? Und da hat sich ja relativ wenig getan und das war dann auch 2005, als du gegangen bist, schon die Situation. Und auch da waren die Protagonisten natürlich ein Stück weit auch in der Verantwortung, dass über ihre Fachgesellschaften und entsprechenden Anträgen und politischen Aktivitäten dann vorwärts zu treiben. Und es hat ja jetzt letztendlich einfach nicht funktioniert. Jetzt gibt es die Medikamente. Das heißt, der Druck von den Fachleuten dürfte eher größer werden als kleiner. Jetzt sind es nicht mehr nur die Chirurgen, jetzt sind es auch Internisten und Endokrinologen, die Interesse daran haben, dass sich da in der Kostendeckung was ändert. Und demgegenüber steht dann eben die Lobby der Krankenkassen. Also das jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber letztendlich ist es so, die noch nie ein Interesse hatten, die Kosten zu übernehmen, weil sie dann einfach diesen Tsunami an Kosten auf sich zukommen sehen, weil einfach so viele Betroffene dann plötzlich für diese Therapie auch in Frage kommen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma denn raus? Also ich habe keine Antwort. Habt ihr eine Idee, wie sich das ändern kann?
Ja, letztendlich kann ich es nicht wirklich, ich habe keine gute Idee dazu. Vor allem, ich weiß auch nicht, wie in Deutschland die Gegebenheiten sind, wieso man es bewilligen würde. Aber wir haben natürlich in der Schweiz eigentlich genau dasselbe Problem, muss man sagen. Es ist, wie du schon sagst, auch ein gewisses Fass ohne Boden, so wirkt es zumindest. Und was natürlich noch fehlt, jetzt auch gerade bezogen auf die Pharmakotherapie, ist natürlich, dass man langfristig gut positive Effekte auf die Gesundheit sieht. Also, dass man zum Beispiel andere Erkrankungen verhindert. Wobei ich immer sehr vorsichtig bin, dann so eine Berechnung zu machen, ja, lohnt sich das Ganze denn? Weil das macht man bei anderen Erkrankungen auch nicht. Wir überlegen nicht bei jemandem, der einen Diabetes hat, lohnt sich denn die Behandlung des Diabetes oder lassen wir ihn lieber schlecht versorgt laufen? Und naja, also da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Ich denke, es braucht eine Kombination aus einerseits natürlich präventiven Maßnahmen und wenn man da konsequent sein will, darf man eben nicht am Individuum ansetzen und sagen, jetzt iss mal gescheit, beweg dich mehr. Das ist viel zu einfach, sondern man müsste dann tatsächlich auch die Umweltbedingungen ändern, die die Menschen schützen vor der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas. Und da sehe ich im Moment relativ wenig Bemühungen, unsere Umwelt so umzubauen, dass man Menschen nicht exponiert, diese Umwelt, die sie eben in die Adipositas treibt. Also dass, wenn man ehrlich ist und Prävention richtig betreiben will, dann müsste man das dann so machen. Und wenn man das nicht machen will, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man die Kosten dafür irgendwo tragen.
Ja, das ist genau richtig zusammengefasst. Solange die Primärprävention dieser Erkrankung nicht funktioniert, solange wird man sich mit den Konsequenzen der Krankheitsentstehung und auch den finanziellen Konsequenzen dieser Krankheitsentstehung auseinandersetzen müssen. Ich halte es für grundsätzlich falsch, diese Kosten diese Kostenfrage in so eine moralisierende Diskussion abzuwälzen, weil unsere betroffenen Patienten mit Adipositas da eine schlechte Lobby haben. Sie werden immer stigmatisiert werden. Und solange es noch immer in vielen Köpfen auch von professionellen Fachkräften verankert ist, dass Adipositas keine Erkrankung ist, sondern ein Lifestyle-Problem, solange wird sich an dieser Situation auch nichts ändern. Ich glaube, in Deutschland wird es notwendig sein, den politischen Druck hochzuhalten. Patientenvertretungen sind gefordert, die chirurgischen Fachgesellschaften sind gefordert, zweifelsohne. Und der Druck hat offensichtlich auch über die letzten 15 Jahre noch nicht ausgereicht.
Also dann braucht es einen Kulturwandel. Also dann braucht es einen gesellschaftlichen Kulturwandel eigentlich, oder? Und ein Umdenken. Der Gedanke der Schuld in der Behandlung der Adipositas-Patienten müsste komplett verschwinden, weil wir das ja auch bei keiner anderen Erkrankung so machen, wie du vollkommen sagst. Es braucht wahrscheinlich auch einen gesundheitsphilosophischen Ansatz, um hier in Richtung Prävention und Wahrnehmung der Betroffenen anders zu sprechen. Und letztendlich geht es ja immer darum, auch um den Kern unserer medizinischen Tätigkeit oder unserer ärztlichen Tätigkeit, der ja immer noch das ultimative Ziel der Gesundheit hat. Und wir letztendlich unseren Job erst dann richtig gut gemacht haben, wenn keiner uns mehr braucht. Und das wird dann schwierig in den Zeiten des ökonomischen Druckes auch für das Gesundheitssystem umzusetzen. Aber das ist dann wieder eine Diskussion, da brauchen wir noch 5 Stunden weitere Podcast-Minuten, um das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, das ist doch ein wichtiges Schlussstatement, jedenfalls von meiner Seite. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Folge an dieser Stelle auch beenden. Ich bedanke mich nochmal für den konstruktiven Austausch mit euch beiden. Ich fand es ein sehr bereicherndes und inspirierendes Gespräch. Lade alle Hörerinnen und Hörer ein, zu kommentieren. Viele Aspekte, die heute besprochen wurden, findet ihr abgebildet in den Shownotes, Artikel, Links zu Zentren, Links zu Fachartikeln, die die einzelnen Aspekte beleuchten. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kommentare, Likes, Teilen und verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch allen eine gute Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ade.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.